Urologisch, der Urologie-Podcast.
Mit freundlicher Unterstützung der Pierre Fabre Pharma GmbH.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Urologisch-Podcast. Hier spricht Christian Wülfing, Urologe aus Hamburg-Altona. Und ich freue mich auf eine neue Folge heute im Urologisch-Podcast, wo wir einmal über das Thema überaktive Blase sprechen wollen. Das ist ja ein Thema, was gleichermaßen für Betroffene, für Patientinnen, Patienten, aber auch für uns fachlich irgendwie doch ein ganz schön spezielles Thema ist. Und weil es so speziell ist, haben wir heute einen Spezialisten, der sich sehr gut auskennt in dieser speziellen Materie. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass heute Dr. Fabian Queissert hier bei mir ist. Hallo, lieber Fabian.
Hallo Christian, ich grüße dich. Ich freue mich ebenfalls dabei zu sein.
Sehr schön. Fabian, du bist aus meiner ehemaligen Alma Mater, wie man so schön sagt, nämlich Uniklinik Münster, wobei wir, da siehst du mal, wie lange ich schon weg bin, 15 Jahre bin ich jetzt schon in Hamburg. Wir haben nicht so richtig viel zusammengearbeitet, nur so ein ganz bisschen. Und du darfst jetzt mal in guter alter Tradition sagen, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen auch, wie bist du da hingekommen in die Urologie und nach Münster?
Das ist ein weiter Weg. Über die Krankenpflege bin ich in die Medizin reingerutscht, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich in der Urologie mich wohlfühle, aber vor allem, dass ein Bereich mich interessiert, der in unserem Team hier relativ wenig bedient war. Das war diese Thematik Inkontinenz, Blasenentleerungsstörungen und da war Platz. Ich habe mich da reingesetzt in diesen Platz und mich ausgebreitet und das Thema jetzt beackere ich beruflich hundertprozentig. Von 7 Tagen in der Woche. Und in dem Thema steckt die überaktive Blase drin. Das ist nicht das einzige Thema, was wir hier behandeln, aber es ist ein großes Thema, weil es mit das häufigste Problem ist, was Patienten in meinem thematischen Bereich eigentlich haben.
Man kann es nachlesen auf der Homepage des Universitätsklinikums Münster. Schönes Gruppenfoto übrigens auch. Den einen oder anderen kenne ich noch gut. Da bist du Leiter des Bereiches Neurourologie und Leiter des Kontinenzzentrums. Ich weiß, dass du auch auf dem kürzlichen Inkontinenz- oder Kontinenzkongress in Bielefeld sehr aktiv warst. Warst du nicht sogar der?
Ich war Präsident, genau.
Siehst du. Und damit kann man mal sehen, was du für eine Kapazität bist auf dem Sektor. Und wenn du es schon, das finde ich spannend, dass du sagst, du machst nur noch das, ne? Also was heißt nur noch? Sehr ein breites Feld. Hast dich also da sehr spezialisiert. Und in der Tat, und das wäre auch vielleicht meine Frage zum Einstieg, dieses Thema überaktive Blase, das ist ja etwas, was vermutlich bei den allermeisten urologisch Tätigen in Kliniken gar nicht so häufig vorkommt, sondern eher in der Niederlassung ist, oder?
Genau, also wenn man sich darauf spezialisiert, so wie ich das mache, kommt das schon vor, weil man doch dann die Türen öffnet für auch einen großen Patientenkreis, auch für überregionale Patienten, aber es ist schon ein Thema, was ich auch häufig höre von meinen Kollegen, die in Praxen wechseln, dass sie in der Klinik damit kaum Berührung hatten. Und in der Praxis macht das einen großen Teil aus der Arbeit.
Was nochmal zeigt, was das für ein, man kann vielleicht sogar schon von Volkskrankheit sprechen, ne?
Wir reden von 70 Jahre alter Patient, Patientin. 24% in diesem Alter klagen über Symptome der überaktiven Harnblase.
Ja, das ist ein Viertel. Wahnsinn.
Mhm. Ja. So ist es. Und man muss immer sagen, das ist nicht immer auch die Erkrankung an sich. Also die überaktive Harnblase meint ja erstmal nur, man hat Beschwerden, häufiger Harndrang, teilweise Dranginkontinenz, nächtiges Wasserlassen. Das ist nicht jedes Mal eine klassische überaktive Harnblase. Aber es sind halt Beschwerden, die weitere Abklärung bedürfen, die aber auch eine Therapie nach sich ziehen können, die es halt gibt.
Mhm. Was mir so auffällt in der eigenen Klinik, wenn ich gerade so einleitete, ja, wir haben diese Patienten ja nicht, dann spreche ich glaube ich auch für viele Kliniken, so dass wir natürlich auch vielleicht das, oder dass wir dann dran sind, wenn man so sagen darf, wenn die konservativen Therapieformen ausgeschöpft sind und dann geht's ans Operative. Und wir wollen vielleicht heute mal über beides sprechen, ne? Überaktive Blase hat ja einen sehr, sehr starken Schwerpunkt in der medikamentösen Therapie. Das kann man, glaube ich, schon sagen, ne? Gerade nicht umsonst ist es ja in den niedergelassenen Praxen zu Hause. Und vielleicht können wir das wirklich auch mal so beleuchten jetzt und mal mit diesen medikamentösen Dingen anfangen, wenn du einverstanden bist. Und trotzdem aber auch, weil Ne? Da hast du auch eine super Expertise, wie wir jetzt hören werden. Aber vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen über die operativen Sachen später aussprechen. Bestimmt spannend.
Wir fangen aber auch mit dem an, was du zuerst hören möchtest. Das sind die medikamentösen Behandlungen. Prinzipiell haben wir zwei große Gruppen, die wir anwenden können. Es geht darum, den Blasenmuskel zu beruhigen. Jetzt mal vorausgesetzt, dass der Blasenmuskel überaktiv ist, dass der das Problem ist, gibt es Möglichkeiten, die zu beruhigen. Da gibt es zwei Gruppen. Wir haben die althergebrachten, die sehr früh schon entwickelt wurden. 70er, 80er Jahre ging das los mit den sogenannten Anticholinergikern. Das kennt man so etwas. Sicherlich, das ist so ganz am Anfang Oxybutynin gewesen. Später waren es andere Präparate, wie zum Beispiel das Propiverin. Wir haben das Trospiumchlorid. Wir haben Solifenacin, das Fesoterodin. Also, da kam einiges nach. Das sind alles Präparate, die den Parasympathikus blockieren, dementsprechend die Blase auf die Art und Weise beruhigen. Problem ist dabei, und das ist sicherlich allen geläufig, die hier zuhören, oder vor allem den medizinischen Kollegen geläufig, wir haben Probleme mit Mundtrockenheit, wir haben Probleme mit Verstopfung, mit trockenen Augen beispielsweise, wir haben Verdauungsstörungen, die auftreten können, bis hin zu auch Gedächtnisstörungen, weil dieses anticholinerge System oder die anticholinergen Nebenwirkungen häufig ein Problem darstellen, vor allem, weil viele andere Medikamente das auch machen. Das heißt, je älter die Patienten werden, je mehr Probleme sehen wir auch in diesem Bereich der Polymedikation, dass einfach die Dinge sich verstärken, dass wir mehrere Präparate haben, die anticholinerg wirksam sind. Und das macht es teilweise schwierig, diese Therapie über diese Medikamentengruppe zu durchzuführen. Wir haben auf der anderen Seite die sogenannten Sympathomimetika. Das sind Präparate, die am Sympathikus ansetzen, diesen stimulieren. Der Sympathikus ist für die Speicherung des Urins verantwortlich. Das heißt, wenn wir den stimulieren, sorgen wir für eine bessere Speicherung. Und da gibt es zwei Präparate auf dem Markt. Wir haben das Mirabegron, das ist schon seit ungefähr 8 Jahren auf dem Markt. Und wir haben das Vibregron seit 1,5 Jahren auf dem Markt, welches neu dazugekommen ist. Vorteile dieser beiden Präparate sind, dass sie eben diese Nebenwirkungen, die ich eben nannte, kaum machen. Also eher keine Mundtrockenheit, kaum Verstopfung. Allenfalls ein bisschen Kopfschmerzen können auftreten. Bei dem Mirabegron haben wir das Problem noch, dass es kardiale Einschränkungen gibt. Das heißt, Menschen mit Herzschwäche, mit Rhythmusstörungen, mit einer Hypertension auch, die können durch diese Medikation da Probleme bekommen, weswegen Vibregron etwas unbedenklicher ist und da momentan keine großen Einschränkungen sind in dem Einsatz. Wenn ich jetzt als Urologe selber betroffen wäre, ich glaube, ich würde so in Richtung Vibregron durchaus gehen als First-Line-Therapie und dann gegebenenfalls auch eine Kombination mit einem Anticholinergikum versuchen. Mhm.
Lass mich kurz fragen, wenn du sagst First-Line. Also wie gesagt, ich bin im Thema nicht so stark drin, deswegen frage ich mal. Aber gibt es noch eine Rolle für die klassischen Anticholinergika? Ist das immer sozusagen, damit fangen wir mal an und dann schauen wir mal? Oder ist es auch erlaubt, direkt mit dem Miba oder Vibrigon einzusteigen?
Das werde ich oft gefragt, aber das ist in der Tat so, es gibt keine Bedingung, dass man das zuerst machen soll. Also wir können direkt mit dem Sympathomimetikum anfangen und ich denke, aufgrund auch, es gibt auch gute Studien zur Therapie-Compliance der Patienten, also was wird langfristig eingenommen, das mag ich. Wir könnten auch gucken, was sind Nebenwirkungen, was sind Wirkungen? Wir können das vergleichen head-to-head, aber wir können einfach schauen, was die Patienten machen. Und die nehmen halt Sympathomimetika deutlich länger ein, also eine höhere Therapietreue. Und das gilt eigentlich überall in der Medizin, wenn was eingenommen wird, scheint die Mischung aus Wirkung und Nebenwirkungen zu passen.
Ja, die sogenannte Therapieadhärenz. Und ist genauso, wie du sagst, es ist irgendwie leicht zu verstehen. Wenn einer das nimmt, dann wird es wohl seinen Grund haben, ne?
Deswegen, ja, man kann das primär einsetzen und es wäre meine persönliche First-Line-Therapie, wenn ich jetzt Medikamente als First-Line-Therapie bezeichne.
Ja, sehr gut. Und sag mal, wenn man jetzt mal so ein bisschen auch mal in die Anwendungsfälle reingeht, ist es für dich eigentlich im Alltag so, dass du mehr oder weniger immer den gleichen Rhythmus oder die gleiche Strategie hast, oder geht es auch, kann man noch ein bisschen differenzieren? Zum Beispiel einfache Frage vorab, männlich versus weiblich.
Ja, jetzt wird es spannend, weil das ist ein großes, natürlich ein Hobby von mir, aber das ist schon etwas, was mich wirklich beruflich auch immer wieder fordert, was ich auch genieße, ist wirklich diese Suche nach der Ursache. Also es ist schon so, dass die überaktive Harnblase, es gab früher den Begriff idiopathische überaktive Harnblase, das hat man über alle weggegossen und alle hatten das. Und man merkt mittlerweile, dass es doch eine extrem hohe Rate gibt an Patienten, die ganz andere Störungen haben. Wir wissen, dass zum Beispiel Miktionsstörungen eine überaktive Harnblase imitieren können. Wer also eine Entleerungsstörung hat, wo die Blase sich erschöpfen muss oder wo sie gegen den Schließmuskel arbeiten muss oder bei BPH-Patienten gegen die Obstruktion, führt das zu einem Verschleiß, einer Überlastung. Und wenn ich einen Marathon laufe und ich überlaste mich, kriege ich Krämpfe. Und das heißt, diese überaktive Blase kann einfach nur, quasi, das sind Krämpfe durch die erschwerte Miktion. Mhm. Wir haben im Bereich der Gynäkologie das Thema Senkung. Wir wissen, dass leichte Lockerungen postpartal, also nach Schwangerschaften, können dazu führen, dass Ligamente, wo die Nervenstrukturen durchlaufen, dass die unter Zug geraten. Und das sind Nerven, sind auch nur Dehnungsvermittler, die Dehnung wahrnehmen an der Blase. Und da kann natürlich auch dazu führen, dass eine überaktive Harnblase auftritt. Hormonmangel führt dazu, Östrogen führt zu einem Abfall der Elastizität im Bereich des gesamten Beckenbodens, im Bereich des Blasenbodens, der Harnröhre, was eben auch zu Dehnungsreizen führen kann, zu Irritationen führen kann. Und das ist nur ein kleiner Teil. Das heißt, es ist so komplex geworden. Mhm.
Ne? Das heißt, du hast Hormone angesprochen, da höre ich so ein bisschen jetzt so raus, Hormonumstellung, Menopause der Frau, so diese Phase. Ja, sieht man da eine Häufung in der Zeit?
Das ist eine Häufung. Also wir sehen generell, Männer und Frauen gehen parallel, also ab 50 Jahren geht die Post ab. Ab dann kommt die Prävalenz hoch, ab dann steigt dieser Graph in Richtung 20-25% bis zum 70. Lebensjahr. Und der Hauptgrund, du als Urologe wirst du sagen, beim Mann, ja, es ist ja vor allem die Prostata, die das macht, diese Beschwerden. Und die Frau, ich glaube, dass die Menopause, also der Hormonabfall und eben die Zensusproblematik, dass die beiden zusammen diese gleichläufige Prävalenz, diesen gleichläufigen Anstieg der Prävalenz ausmacht. Mhm.
Sehr gut.
Und darum muss man daran denken. Und ich finde, also prinzipiell, wenn du jetzt sagst, würde ich immer gleich vorgehen. Ich finde jetzt, es spricht nichts dagegen, dem Patienten ein Medikament erstmal zu geben. Man sollte aber, wenn das Medikament nach 4 Wochen nicht angeschlagen hat und das nicht wirkt, sollte man nicht das nächste Medikament nehmen. Dann sollte man spätestens auf die Idee kommen, mal nachzugucken, gibt es vielleicht andere Auslöser?
Ja, okay. Ich finde es nochmal kurz spannend, wenn wir über verschiedene Patientengruppen sprechen, also männlich, weiblich, junge Frauen, ältere Frauen, Menopause, ja, nein. Ich muss nochmal über die Nebenwirkungen nachfragen. Also ist es eigentlich so, dass sich die Therapie Entscheidung Beta-Sympathomimetika versus Anticholinergika eher über die Wirkung oder über die Vermeidung von Nebenwirkungen eigentlich ausmacht? Oder ist es beides?
In den Wirkungsstudien, wir haben wenig Vergleichsstudien, aber die gibt es. Da gibt es zum Beispiel eine Zulassungsstudie von Vibregron, die gerade aktuell diskutiert wird, auch in Vorbereitung auf mögliche Zulassungen, Kostenübernahmen. Ist es so, dass es gegenüber Teuterodien Vorteile gibt bei der Lebensqualität beispielsweise und Tendenzen auch bei weniger Harndrang-Episoden, weniger Kontinenz-Episoden. Mhm. Aber es ist nicht so eindeutig. Ich sehe den Vorteil eher in der Mischung aus beiden. Mhm. Also wirklich diese gute Wirkung bei gleichzeitig wirklich sehr wenig Nebenwirkungen bis kaum nennenswerte Nebenwirkungen. Mhm. Und das ist, wenn man daran denkt, wenn man jetzt an diese übliche Therapie denkt mit Oxybutynin, Propylverin, wo alle Patienten eigentlich über Mundtrockenheit mal mehr oder mal weniger klagen und Verstopfung haben, ist das schon ein Unterschied.
Ja. Darf ich dich das an der Stelle nochmal fragen? Es klingt fast ein bisschen so wie eine Anfängerfrage, aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich spreche dafür viele. Diese Mundtrockenheit, ja? Ich meine, was ist das genau? Warum, was ist da so... Wie gesagt, ich gebe zu, das klingt jetzt ein bisschen wie eine Anfängerfrage, aber ist es wirklich so belastend für die Patienten?
Also wenn du einmal, wir sind ja beide jetzt zwei, die wirklich sehr gerne auch mal vorne stehen, auf der Bühne stehen und eine Rede halten. Aber es gibt Menschen, die sind sehr aufgeregt. Und dann stehen die vorne und entwickeln auf einmal so eine extreme Mundtrockenheit im Rahmen ihrer Aufträge. Und dann siehst du denen förmlich an, wie sie leiden, wie die vorne stehen, kein Wort mehr formulieren können, weil die Zunge am Gaumen klebt. Mhm. Und das ist das, was die Patienten halt haben. Die haben wirklich Probleme. Wir haben Kariesprobleme. Die Patienten, wenn man jetzt jüngere Leute nimmt, und die haben Mundtrockenheit, entwickeln die massiv Karies, Gott. Weil der Speichel halt dafür da ist, das zu verhindern. Ach, also wir haben die Verdauungssäfte, der Speichel enthält Amylase etc., also auch Vorverdauung, das haben die auch nicht mehr in dem Ausmaß. Also das ist eine
interessant,
das ist ein Eisberg, den wir jetzt gerade aufmachen. Speichel hat mehr als nur glänzende Lippen, den er mit sich zieht.
Du, ja. Und das Zweite ist nochmal diese berühmt-berüchtigte Akkommodationsstörung. Ich habe heute eben, sogar deswegen ist auch der praktische Bezug dieser Frage, ich habe eben lange am Da Vinci-Roboter gesessen und komme in die in die Nachmittagsbesprechung und sehe am Monitor unsere Stationsliste auf dem Computer und kann nichts lesen. Anders als heute Morgen, bevor ich in den Da Vinci ging, habe so gedacht, ich habe eine Akkommodationsstörung. Jetzt nehme ich gar nicht diese Medikamente, über die wir gerade sprechen. Also noch nicht zumindest. Und ich frage mich trotzdem, Akkommodationsstörung, ich hatte eben eine, offensichtlich. Und das ist auch nicht überraschend, wenn man so in so ein Mikroskop, ne, 2 Stunden. Aber was genau muss man eigentlich diesen Patientinnen und Patienten sagen? Ist das, können die noch Auto fahren und solche Sachen? Ich habe das nie wirklich kapiert, was eine Akkommodationsstörung hier genau meint, ehrlich gesagt.
Geht ja im Prinzip um das Scharfstellen des Auges. Ja. Das funktioniert langsamer und nicht so gut. Das ist das im Prinzip. Und wir haben das, aber eben auch die Glaukomentstehung, die auftreten kann. Es gibt aber keine Warnhinweise. Man muss dem Patienten jetzt nicht das Autofahren verbieten, aber bei Auftreten schon. Wenn einem das auffällt, sollte man dem Patienten empfehlen, kein Auto zu führen und einen Augenarzt aufzusuchen und das Medikament abzusetzen.
Was natürlich, muss man sagen, auch eine ganz schön pauschale Einschränkung ist, ne? Fahren Sie mal besser nicht Auto. Das ist ja...
Sind wir uns einig. Ja. Ich bin Fahrradfahrer, ich bin Münsteraner. Ja. Mir ist es fast egal, ehrlich gesagt, aber für den Patienten sicherlich nicht.
Ich bin ja auch Fahrradfahrer, weil ich bin ja auch Münsteraner. Ich fahre nur dann nicht, wenn es regnet oder nach Regen aussieht.
Wie ist also das bei nie. Münster. Morgens die Fahrt zur Arbeit ist, wenn ich das nicht habe, stehe ich auf Arbeit neben mir. Ich brauche diesen kleinen Kältekicker am Morgen.
Ach, du meine Güte. Ja gut, okay, lass uns das besprechen, wenn die Mikros aus sind. Sonst könnte es peinlich werden für mich. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Ich habe eben nochmal aufmerksam zugehört, als du so sagtest, ja, der Anzahl der Patientinnen bei überaktiver Blase, wo man dann doch auch zum Beispiel ein Dissensus zum Beispiel hat. Welche Rolle, da wollten wir ja drüber sprechen, spielt denn eigentlich jetzt zum Beispiel eine Beckenbodenrekonstruktion, also eine Zystocelen-OP oder eine Sakropexie oder alles, was macht man da so?
Wir können das eigentlich ganz groß machen. Wir können sagen, welche Rolle spielen denn diese möglichen Differentialdiagnosen? Die Therapie der Differentialdiagnosen verbessert die Situation massiv. Das wissen wir für die Frauen. Da gibt es gute Studien, die zeigen, dass die Symptome der überaktiven Blase, Nyktorie, also nächtliches Wasserlassen und auch Drangsymptomatik nachlassen, und zwar deutlich nach einer Korrektur der Senkung. Und das gibt es für Männer genauso, dass eben diese Dranginkontinenz nachlässt. Es gibt ja, früher gab es diese Situation, oh, der hat eine hochgradige motorische Autonomie in der Urodynamik. Wir können die Operation nicht machen. Wir müssen die Prostata so lassen, wie sie ist. Das ist mittlerweile völlig klar, dass es falsch ist, sondern das kann wirklich sein, dass diese ganze überaktive Blase nach dieser Operation durch die Entlastung des Blasenmuskels komplett verschwindet.
Und darf ich da eine Frage zu stellen? Ist da für dich Voraussetzung auch immer die Urodynamik?
Bei
Männern mit BPH jetzt.
Überlegen, nein, also es ist so, wenn wir Männer haben mit einer, sag mal, sehr Grauzonensituation, also eher kleine Drüse, vielleicht noch neurologisch erkrankt, brauchen wir die Urodynamik. Okay. Wenn ich Patienten habe mit einem ordentlichen Mittellappen in der Blase, mit einer dicken Blasenwand, brauche ich die nicht, dann kann ich das relativ gut abschätzen. Wir wissen, es gibt eine gute Evidenz, eine Blasenwanddicke von über 2,9 Millimetern bei 250 Milliliter Blasenfüllung ist zu 100% einer Obstruktion zuzuordnen. Diese Daten gibt es und dann braucht man nicht eine Urodynamik machen.
Okay, und dem Mann sagst du auch, wenn ich sie desobstruiert habe, Klassiker ist der Mittellappen vielleicht, dann ist die überaktive Symptomatik weg, aber sie hat eine Chance, gut wegzugehen.
Genau, ich sage Ihnen, dass wir zum einen eine Chance haben, dass die weggeht, und zwar eine gute Chance haben. Und zum anderen sage ich Ihnen, dass, wenn das nicht der Fall ist, wir durch die Beseitigung der Obstruktion bessere Möglichkeiten haben, zum Beispiel medikamentös zu therapieren. Mhm. Nicht nur mit der oralen Therapie, wir haben eben auch die Injektionsbehandlung mit Botulinumtoxinen zum Beispiel, die wir dann anwenden können. Also generell profitieren die Patientin, ob Frau oder Mann, von der Beseitigung des Auslösers. Auch wenn wir manchmal nachher noch vielleicht eine medikamentöse Therapie brauchen im Anschluss.
Okay, und da vielleicht nochmal so zur Einordnung. Du hast das Botox gerade noch genannt. Wir haben ich nenne es mal Beckenbodenkorrektur, welcher Art auch immer gesprochen. Wir haben über die TOAP gesprochen oder die Desobstruktion.
Desobstruktion, ja.
Wie sieht's aus mit Schrittmacher?
Gibt's auch noch, hätte ich jetzt auch noch erwähnt, wo du sagst, den gibt's auch. Der ist im Prinzip, gilt er als Second-Line-Verfahren zusammen mit den Toxininjektionen. Da haben wir nicht nur Botox, wir haben auch das Dysport, ja. Um es mal vergleichen zu sagen, für die neurogenen Patienten. Beim Schrittmacher ist es so, wir haben da mittlerweile aufladbare Systeme, wir haben Batteriesysteme mit Laufzeiten von weit über 10 Jahren, die MRT-fähig sind. Das sind auch gute Therapieverfahren. Es gibt Situationen, ich bin ein Fan, je kräftiger die Übertiobblase ist, wenn wir also eine Blasendruckmessung machen und eine sehr, sehr große Kraft sehen, also wirklich schwere Autonomien sehen, bin ich eher beim Toxin, weil das in der Beruhigung der Motorik besser ist, während es bei den eher überempfindlichen Blasen, wenn also die Sensorik das Hauptproblem darstellt, bin ich eher beim Schrittmacher. So ist meine Strategie. Die ist aber jetzt nicht evidenzbasiert, das ist so ein bisschen eminenzbasiert, aber damit laufe ich ganz gut.
Okay, sehr gut. Letzte Frage nochmal so zum Verständnis. Würdest du denn operative Verfahren, du hast, also ganz egal jetzt welches, immer erst nach einem medikamentösen Therapieversuch machen oder wir waren eben bei der Prostata so ein bisschen das Thema, aus, bevor wir jetzt hier groß mit Anticholinergika und Mimetika hier anfangen, machen wir doch mal eben eine Desobstruktion. Also wo ist der Stellenwert da für dich des operativen Verfahrens in der Therapiesequenz?
Also in diesem speziellen Fall mit der Desobstruktion bin ich da durchaus bei, ich würde die Operation durchaus machen. Also wenn ich den Eindruck habe, der ist obstruktiv, finde ich fast schon eine Beruhigung des Blasenmuskels relativ kontraindiziert, weil da würde man die Entleerung noch beeinträchtigen. Wenn er dagegen nicht ganz so obstruktiv ist, finde ich durchaus sinnvoll, das einmal erstmal zu machen. Generell ist es so, dass wir bei, auch jetzt, wenn wir Schrittmacher und Toxine angehen, es ist ein Second-Line-Verfahren. First-Line ist die orale Therapie. Da sollte man sich auch rein von der Dokumentation her schon begründen können, um einen Eingriff zu machen, der potenziell ein Risiko darstellt. Einzige Ausnahme war früher mit dem Mirabegron, dass wir natürlich Patienten haben, die haben vielleicht ein schweres Glaukom, die haben Herzrhythmusstörungen und haben noch einen Bluthochdruck, dann haben wir eigentlich keine guten medikamentösen Therapieoptionen. Dann hätte ich gesagt, aufgrund dieser Nebenwirkungspotenziale gehe ich direkt zum Second-Line-Verfahren über. Mit Vibregron haben wir eigentlich etwas, was wir jedem Patienten geben können. Das wäre mir also da diesbezüglich eigentlich egal. Da kann man also das erstmal einsetzen, da gibt es eigentlich keine Risikofaktoren und wenn das nach 4 Wochen nicht funktioniert, dann geht es den Schritt weiter.
Okay, wunderbar. Lieber Fabian, ich finde es herrlich, dir zuzuhören. Du bist wirklich top in dem Thema drin, das ist eine Wohltat und ich glaube, wir haben uns eine schöne Folge hier ausgesucht heute, oder?
Wir können jetzt gern noch ein bisschen weiter durchziehen. Ich hätte noch Zeit, 2 Stunden, aber ich glaube, das ist nicht vorgesehen. Ja. Von daher müssen wir das bei dem nächsten kleinen Getränk oder Kongress, wo wir uns treffen, einmal fortsetzen.
Das machen wir sowieso. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die freuen sich immer, wenn, glaube ich zumindest, wenn der Podcast eben auch bei dem Format bleibt, nämlich 20 Minuten plus. Da sind wir manchmal drüber, heute auch ein paar Minuten, aber wenn es dann 2 Stunden wird, dann wird es nicht gut. Dann wird es nicht gut für die Podcast-Adhärenz. Wir haben viel über medikamentöse Therapie-Adhärenz heute gesprochen. Und nochmal ganz, ganz vielen Dank für deine wunderbaren Ausführungen. Ich habe sehr viel wieder gelernt und danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst.
Gerne.
Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich fürs Zuhören. Schalten Sie gerne auch unsere anderen Folgen hier nochmal ein im Urologisch-Podcast. Und damit herzliche Grüße aus Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dir, lieber Fabian, nochmal alles Gute. Auch viel Erfolg für deine weitere Arbeit in diesem Segment. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und sehr gut für die Urologie als Ganzes.
Danke, Christian. Mach's gut.
Urologisch. Der Podcast von UroTube.
Mit freundlicher Unterstützung der Pierre Fabre Pharma GmbH.